Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Die heutige Podcast-Folge wird etwas anders als die bisherigen, denn wir haben heute einen Wiederkehrer zu Gast, Professor Jürgen Flöge. Er ist so freundlich, uns nun als Senior Professor und aus dem nun verdienten Ruhestand heraus weiter an seinem großen Wissen zur IgA-Nephritis teilhaben zu lassen. Wir haben uns mit ihm zu einem Update verabredet. Für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, er war lange Jahre Lehrstuhlinhaber und Leiter der Nephrologie an der RWTH in Aachen und hat zum Beispiel die Stopp-IgAN-Studie geleitet. Daher empfehle ich jetzt allen, die unsere erste Folge zur IgA-Nephritis noch nicht gehört haben, diese zuerst einmal anzuhören und dann direkt im Anschluss natürlich in die aktuelle Folge zu starten. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie uns über die neuen Therapien erzählen werden und sage herzlich willkommen, Professor Flöge. Wie geht es Ihnen denn in Ihrem Ruhestand? Ist das überhaupt wirklich ein Ruhestand?
Nein, natürlich ist das kein Ruhestand. Und herzlich willkommen auch meinerseits. Ich arbeite jetzt statt 60 Stunden die Woche nur noch 30 bis 40 Stunden. Insofern ist alles gut, aber ich kann diese Situation wärmstens empfehlen. Also freuen Sie sich bitte alle drauf. Das ist ganz toll. Man macht nur noch das, was Spaß macht. Zum Beispiel diesen Podcast. Und der ganze Mist von Administration, Budget, Personalverwaltung ist alles weg. Großartig.
Ja, das hört sich ziemlich gut an. Es ist ja das, was uns im Alltag wirklich einfach nervt. Dokumentation, Administration. Freut mich, dass es Ihnen da so gut geht. Professor Flöge, ich habe ja schon gesagt, das wird heute ein bisschen eine andere Folge. Ich habe deshalb diesmal meine kleine, aber sehr feine Instagram-Community gefragt, welche Fragen Sie denn an einen international renommierten Nephrologen hätten, der jetzt seit kurzem eben im Ruhestand ist. Ja, und diese Fragen würde ich Ihnen jetzt gern einfach mal stellen. Fangen wir an mit: Fällt es Ihnen schwer, weniger zu arbeiten? Ich meine, ich merke ja schon, es ist immer noch ordentlich das Pensum. Und fällt es Ihnen schwer, dass Sie jetzt Ihre Führungsrolle verlassen haben? Ich schätze Sie zwar nicht so ein, und weil Sie ja eben auch schon gesagt haben, dass Sie noch ordentlich beschäftigt ist. Ja, aber wie gehen Sie damit um, diese Rolle jetzt abgegeben zu haben?
Das ist super. Auch das kann ich wärmstens empfehlen. Ich hab natürlich die Luxussituation, dass ich einen ganz tollen Nachfolger habe, Raphael Kramann, der quasi am nächsten Tag das Amt übernommen hat. Insofern mache ich mir überhaupt keine Gedanken um die Klinik und die Schicksale. Das wird schon gut laufen. Das ist Situation Nummer eins. Und zweitens kann ich endlich mal Dinge in Ruhe machen, die ich früher immer in Hetze gemacht habe. Insofern genieße ich mein Leben ohne Ende. Und sowohl meine Frau als auch ich, wir sind wirklich glücklich mit der aktuellen Situation.
Hervorragend, ja. Ich meine, das ist, da freue ich mich auch schon auf den Ruhestand, muss ich sagen, auch wenn ich es mir im Moment nicht vorstellen kann. Wenn Sie vielleicht nochmal auf die, so ein bisschen zurückschauen, auf das, was Sie in Ihrer Karriere gemacht haben und erlebt haben, haben Sie es jemals bereut, in der Nephrologie zu sein? Und was gibt es jetzt vielleicht rückblickend, was Sie doch anders gemacht hätten?
Nix. Gar nichts. Ich habe so ein Kernerlebnis mit 45 gehabt. Da habe ich nach einer kleinen Stichverletzung, eine banale Haushaltsverletzung, fast meine Hand verloren und wäre fast arbeitsunfähig geworden. Und als der Handchirurg mir sagte, du, ich glaube, wir müssen deine Hand amputieren, da rutschte mir ziemlich das Herz in die Hose. Und dann habe ich mich mit 45, also vor 20 Jahren, gefragt, war es alles okay bisher? Und die Antwort war ein so klares Ja, dann war mir alles egal. Ich glaube, das ist das Beste, was man sagen kann. Natürlich habe ich Fehler gemacht und natürlich würde ich rückblickend irgendwas anders machen, aber im Großen und Ganzen war es toll. Ich habe eine Menge wirklich brillante und tolle junge Menschen auf den Weg gebracht. Das ist, glaube ich, das, wo man am meisten von zehrt. Und insofern, nee, nix, ich würde nichts ändern. Alles gut.
Ja, das ist eine tolle Bilanz, auf die Sie zurückblicken können. Ich meine, oft beklagt man sich ja schon über den stressigen Arbeitsalltag und die Belastung und alles. Und ich kriege das jetzt mittlerweile auch auf Social Media mit. Aber wenn die KollegInnen dann alle gefragt werden, würden sie nochmal Medizin studieren, dann sagen eigentlich alle immer ja. Und ich meine, Das ist ja die beste Antwort, die man eigentlich bekommen kann.
Ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte, das ganze Leben lang. Ich habe immer gern gearbeitet. Natürlich gab es Misstage und es gab große Misstage. Aber in der Summe waren die guten Tage immer besser. Und ich habe Spuren hinterlassen. Und wenn man das sagen kann, nach 65 Jahren, alles gut.
Ja, das ist auch vielversprechend für den Nachwuchs. Und eine ganz konkrete Frage, die mich da noch erreicht hat, war, wenn Sie noch mal anfangen könnten zu forschen, was würden Sie aktuell in der Nephrologie beforschen? Was würde Sie da interessieren?
Ich glaube, ich würde vor allem mehr Biostatistik und Epidemiologie lernen, weil das ein zunehmend komplexes Feld ist. Die andere Felder, sowas, was zum Beispiel Raphael Kramann, mein Nachfolger, macht, das überlasse ich gerne anderen. Also Single-Cell-Transkriptome und das Ganze dann im Schnitt noch zusammensetzen und hinterher zu sagen, wer redet mit wem, wie und worüber. Das verstehe ich gerade noch. Ich glaube, da muss man akzeptieren, dass sich die Zeit weiter bewegt und dass es neue Methoden und ganz geniale Sachen gibt. Ich habe mein Herz in klinischen Studien jetzt gefunden, also ein relativ typischer Werdegang, den zum Beispiel ja auch sehr prominent Christoph Wanner genommen hat. Und das ist einfach toll. Ich habe diese unglaublich schicke Situation, dass ich seit 30 Jahren an der IgA-Nephropathie forsche und jetzt sozusagen am Ende meiner Zeit erlebe ich, dass es auf einmal Patienten zugutekommt. Und wir sehen ja eine Explosion von Studien in der IgA-Nephropathie. Das ist jetzt eine glückliche Fügung, aber es ist unglaublich befriedigend.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und jetzt wollen wir uns eben auch der IgA-Nephritis nochmal vermehrt widmen und uns auf die neuen Therapien fokussieren. Deshalb möchte ich jetzt erst noch mal ganz kurz aufgreifen, dass wir bei dem letzten Gespräch viel über die Rolle oder eben auch die Nichtrolle der Steroide gesprochen haben und die Bedeutsamkeit der SGLT2-Inhibitoren. Der Ausblick von damals bringt uns jetzt eben in die heutige Realität, wie Sie auch schon angedeutet haben, mit den verfügbaren Therapien, unter anderem den verkapselten Budesonid. Und jetzt stehen wir ja kurz vor der Einführung der ersten Endothelin-Rezeptor-Antagonisten. Und ich bin wirklich auch ernsthaft, wie Sie das gerade schon berichtet haben, davon begeistert, was sich in den letzten Jahren getan hat und aktuell auch in der Nephrologie bei der Entwicklung neuer Medikamente tut, dass wir sie eben jetzt nach 2 Jahren quasi schon wieder einladen mussten. Wir wollten natürlich auch, aber wir mussten auch, um den Menschen da draußen ein Update zu geben. Ich kann sagen, das macht jetzt wirklich mega viel Spaß, gerade in der Nephrologie zu arbeiten. Und diese Begeisterung, genau, wollen wir heute auch nochmal vermehrt mit Ihnen weitergeben. Deshalb quatsche ich jetzt nicht mehr länger rum, sondern gehen wir in medias res. Kurz nach unserer letzten Podcast-Aufnahme wurde ja eben das verkapselte Budesonid mit dem Handelsnamen Kinpeygo zugelassen. Wie sind Ihre Erfahrungswerte nun damit bezüglich der Wirksamkeit, der Einnahmetreue und der Nebenwirkungen? Mir kommt da gleich zumindest eine unserer Patientinnen in den Sinn, die doch von relevanten Steroidnebenwirkungen, also systemischen, berichtet hat, wie zum Beispiel eine Gewichtszunahme von 5 Kilogramm und doch einer sichtlichen Gesichtsakne. Was können Sie da berichten?
Ja, das deckt sich mit den Berichten von vielen. Ganz klar, das verkapselte Budesonid, das Kinpeygo in der 16-Milligramm-Dosis, hat Steroidnebenwirkungen. Überwiegend kosmetischer Art, aber auch Ödeme und Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. Und das muss man Patienten auch sagen. Und natürlich wird der eine oder die an eine aussteigen aus der Medikation, weil sie schlicht findet, sie sieht aufgedunsen aus und kriegt ein rundes Gesicht und findet das alles nicht schön. Das muss man so akzeptieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Therapie, die im Vergleich zu systemischen Steroiden ausgesprochen nebenwirkungsarm ist. Wir haben keine Todesfälle, wir haben keine schweren Infekte, wir haben keine Diabetesinduktion und eine Nebenwirkung, die, glaube ich, vollkommen unterwahrgenommen ist, sind aseptische Hüftkopfnekrosen. Es gibt sehr irritierende Daten aus der Ankervaskulitis, wenn man die alle ins MRT steckt nach der Induktionstherapie nach 6 Monaten, dann haben 20% dieser Patienten aseptische Hüftkopfnekrosen. Die sehen wir alle nicht, weil die überwiegend asymptomatisch sind in diesem Stadium. Und die kommen dann 10 Jahre später zum Orthopäden und haben eine fortgeschrittene Coxarthrose. Wir reden über junge Leute. Und das ist etwas, was ich finde, das können wir eigentlich nicht mehr machen. Mir ist nicht bewusst, dass Budesonid sowas machen kann. Das deckt sich auch mit der Schwellendosis von dem Steroid in dieser japanischen Studie, die liegt bei 20 Milligramm am Tag 90. Das kriegt man mit Budesonid-Äquivalenz nie hin. Also insofern, ja, Nebenwirkungen sind da. Derzeit läuft die Diskussion, wie steuere ich denn die Therapie langfristig? Sie wissen, dass Budesonid in der Zulassungsstudie nur 9 Monate gegeben worden ist und dann haben wir einfach aufgehört. Ja, ist vielleicht nicht ideal. Eventuell brauchen wir sowas wie eine Erhaltungsdosis, zum Beispiel die Hälfte. Eventuell brauchen wir wiederkehrende Behandlungszyklen. Da gibt's inzwischen die gute Nachricht, dass das funktioniert. Also wenn einer oder eine 9 Monate behandelt wurde, hat gut angesprochen, dann Therapie gestoppt und dann nimmt die Proteinurie wieder zu, dann geht ein zweiter Zyklus genauso gut. Oder genauso schlecht. Also insofern, das ist sicherlich ein Medikament, was nicht nebenwirkungsfrei ist, aber eine 10er-Potenz unter dem systemischen Steroid.
Aber wir haben natürlich trotzdem die Situation, dass wir ja nach wie vor nicht allen helfen können. Also wir haben hier selbst auch einen ganz eindrucksvollen Fall behandelt. Der ist halt dann nach 6 Monaten wieder mit der Proteinurie durch die Decke gegangen. Ja. Ich glaube, das spiegelt sich ja auch dann jetzt zukünftig so ein bisschen in den Leitlinien wieder, weil man denkt ja, na gut, es ist jetzt die zugelassene Therapie für die IgA-Nephritis, aber von der 1a-Empfehlung ist man sicherlich ja noch weit entfernt an der Stelle.
100%. Also ich war gerade heute Mittag in der hoffentlich letzten Telefonkonferenz für das Update der KDIGO-Leitlinien IgA-Nephropathie. Die werden in circa 3 bis 4 Wochen ins sogenannte Public Review gehen, wo jeder die lesen kann und kommentieren kann. Und ich fürchte den Tag, wo wir dann 100 Seiten Kommentare kriegen, mit denen wir umgehen müssen. Aber da wird ganz klar keine 1a-Empfehlung drinstehen, weder für das Kinpeygo noch für das Filspari, das Sparsentan, auf das wir vermutlich gleich noch kommen. Und wahrscheinlich ist die ideale Therapie natürlich in diesem Fall auch eine Kombitherapie, weil ich an ganz grundverschiedenen Mechanismen eingreife und ich würde nicht vermuten, dass ich bei IgA-Nephropathie einen so dominanten Mechanismus habe, dass ich nur den ausschalten muss und alles ist gut. Im Gegenteil, ich würde jedem Patienten heute sagen, sie haben 2 Erkrankungen. Sie haben eine Erkrankung, die heißt CKD. Und die werden sie das ganze Leben halten. Denn wenn Patienten uns sehen, kommen die in den seltensten Fällen mit einer normalen Nierenfunktion. Also haben die das ganze Leben eine CKD und die muss das ganze Leben behandelt werden. Und dann haben sie eine Immunkrankheit namens IgA-Nephropathie. Das Sparsentan geht eher in die CKD-Seite. Das Nefecon geht eher in die Immunkrankheitsseite. Insofern sind das aus meiner Sicht sehr nette und sehr schöne komplementäre Therapien.
Ja, das, glaube ich, kann man nur unterstreichen. Jetzt haben Sie ja schon die Therapie mit den Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, die im Moment ja in Studien sind oder schon darüber hinaus. In Studien ist ja noch das Atrasentan und darüber hinaus der kombinierte Angiotensin-2-Endothelin-Rezeptor-Blocker Sparsentan angesprochen. Da würden wir Sie gerne nochmal bitten, vielleicht einfach nochmal für unsere ZuhörerInnen die Ergebnisse aus der PROTECT-Studie. Und jetzt haben wir ja erst kürzlich die Interims-Analyse von allein in Stockholm sehen dürfen, zusammenfassen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen erläutern, was macht denn dieser Endothelin-Rezeptor-Antagonismus, was es vielleicht für die IgA-Nephritis so gewinnbringend macht, aber vielleicht auch für andere Glomerulonephritiden interessant.
Ja. Also wir waren gestern Abend gerade in Wiesbaden in Streamed Up. weil nächste Woche in Deutschland das Filspari, also das Sparsentan, zugelassen wird. Und dann kann es jeder über die Apotheke bekommen ab 1. August. Preis werden wir dann sehen. Es wird sicherlich im vierstelligen Bereich sein, also kein Schnäppchenmedikament. Eher günstiger als Kinpeygo, aber ganz klar, es wird signifikante Kosten dazu bringen. Das Sparsentan ist ein Kombimedikament, mit dem ich genau wie mit einem Sartan den Angiotensinrezeptor blocke und gleichzeitig im selben Molekül auch den Endothelin-A-Rezeptor blocke. Das heißt, und das ist schon die allerwichtigste Botschaft gleich am Anfang, es macht überhaupt keinen Sinn, das mit einem Angiotensin-Rezeptorblocker oder einem ACE-Hemmer zu kombinieren, weil das diese Komponente da drin ist. Also man sollte den Angiotensin-Rezeptorblocker, das Sartan oder den ACE-Hemmer ersatzlos rausnehmen und das Sparsentan reinnehmen. Ob mit 2 Tagen Pause dazwischen oder ob man das nahtlos macht, ist derzeit nicht klar. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht nahtlos gehen soll. Das Endothelin hat vielfältige Wirkungen. Also der Endothelin-Rezeptor ist auf ganz vielen Zellen der Niere exprimiert. Das hat sicherlich eine fibrosefördernde Wirkung. Das hat was in das Angium auf sich. Das hat aber auch hämodynamische Wirkungen. Und man kann gleich vorweg sagen, dass das Sparsentan in der Phase 3-Studie, der Protect-Studie, ist es gegen Irbesartan getestet worden. Die Kontrollen haben alle Maximaldosis Irbesartan bekommen. Die anderen haben Sparsentan in der 400 Milligramm Dosis am Ende bekommen. Und der Vergleich ist deshalb gut, weil die beiden Moleküle sehr, sehr ähnlich sind, Irbesartan und Sparsentan. Es zeigt sich, A, dass ich unter dem Irbesartan schon relativ wenig Nierenfunktionsverlust über ein Jahr habe. Der EGFR-Verlust liegt bei ca. 3,8 Milliliter pro Minute im Jahr. Und allein das ist schon sehr bemerkenswert, weil die meisten IGA-Studien, die wir heutzutage sehen, 5 Milliliter bis 10 Milliliter GFR-Verlust gesehen haben im Kontrollarm. Obwohl alle sagen, aber meine Patienten hatten ja einen RAS-Blocker in der maximal tolerierten oder erlaubten Dosis. Erste Schlussfolgerung aus Protect: Wahrscheinlich war es eben nicht wirklich ausgereizt. In Protect haben 97% der Patienten im Kontrollarm die maximale Irbesartan-Dosis bekommen. Also Botschaft Nummer 1, das ist ein Prinzip, was billig ist, was gut etabliert ist und das wird scheinbar selbst in Studien nicht ausreichend genutzt. Botschaft Nummer 2, wenn ich Sparsentan statt Irbesartan einsetze, ist der GFR-Verlust nochmal einen Milliliter niedriger und liegt bei 2,8 Milliliter pro Minute. Das ist erstmal scheinbar wenig, aber das ist für einen 20-Jährigen, der eine Lebenserwartung von 50 plus Jahre hat, ein gewaltiger Benefit, wenn man das sieht. Botschaft Nummer 2: Das Irbesartan hat in der Protect-Studie die Proteinurie nochmal 10% oder sowas reduziert. Auch wieder als Hinweis darauf, dass vorher eben nicht ausreichend ein RAS-Blocker gegeben wurde. Das Sparsentan hat die Proteinurie ganz rasch innerhalb von 4 Wochen um 40% reduziert. Und das ist das, was auch ganz viele Kollegen erzählen, die das schon im Early Access Programm eingesetzt haben, das Sparsentan. Man hat einen sehr, sehr raschen Abfall der Proteinurie. Selbst von hohen nephrotischen Leveln geht es steil runter. Das ist das Beeindruckendste. Und das ist auch etwas, was Patienten ganz offensichtlich sehr positiv wahrnehmen. Nebenwirkungen vom Sparsentan im Vergleich zu Irbesartan: ein bisschen mehr Hypotonie, ein bisschen mehr Schwindel. Und damit geht die akademische Diskussion los. Ist es denn ein Blutdruckeffekt? Ein paar Millimeter Blutdruck weniger können bei IgA-Nephropathie über Progress oder Non-Progress entscheiden? Oder sind es die nicht-hämodynamischen Wirkungen der Endothelin-Blockade, die das machen? dieser ganz rasche Abfall der Proteinurie im Vergleich zu Irbesartan spricht ein bisschen eher für den hämodynamischen Effekt. Aber letztlich ist das natürlich eine akademische Diskussion. Hauptsache, es wirkt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich Sparsentan einsetze statt Angiotensin-Rezeptorblocker, dann habe ich einen derzeit ausgesprochen geringen GFR-Verlust. Noch nicht ganz am physiologischen, aber fast. Und ich habe einen ausgeprägt antiproteinurischen Effekt, den mir alle erzählen. Auch in Kombination übrigens mit dem SGLT2-Hämmer. Jörg Latus aus Stuttgart hat gestern von 19 Patienten berichtet und findet auch da, dass das sehr gut zusammengeht und sehr gut toleriert wird. Ödemsignal gibt es bei ein paar Patienten. Dafür sind Endothelin-Hämmer relativ notorisch geworden. Aber da muss man einfach sagen, ich glaube, Nephrologinnen und Nephrologen können mit Ödem relativ umgehen. Im Zweifel gebe ich ein bisschen mehr Diuretikum, dann geht der Blutdruck noch ein bisschen weiter runter, dann freue ich mich und dann kann es der IgA-Nephropathie eigentlich auch noch besser gehen. Quality of Life in diesen Real-World-Daten von Jörg Latus, sehr gut. Patienten scheinen das sehr gut zu tolerieren. Und auch bei uns in der PROTECT-Studie, wir waren Studienteilnehmer, hat es keine schwerwiegenden Zwischenfälle gegeben. Also verträglich ist das Medikament sehr gut. Und dieser antiproteinurische Effekt scheint sich bei manchen, ob das jetzt psychisch ist oder ob das somatisch ist, in deutlich besserer Belastbarkeit wieder zu spiegeln. So dass Patienten, ich zitiere Herrn Latus, erzählen, auf einmal komme ich wieder den Berg hoch, den ich vorher kaum geschafft habe.
Ja, also können wir jetzt nur unterstreichen. Wir haben auch ein paar Patienten im Early Access Programm, ist genau das, was Sie beschreiben. Doch eine wirklich solide Reduktion der Proteinurie und auch der Blutdruckeffekt, die Patienten dann vielleicht dann doch trotz der schon sehr ausgefeilten Blutdrucksenkung nochmal weiter in den Zielbereich bringt. Das sind, glaube ich, schon wichtige Beobachtungen, die man da jetzt hat. Jetzt war ja nochmal die Frage, Was passiert denn mit den anderen Glomerulonephritiden? Sie haben ja schon gesagt, Sparsentan ist ja eher auf der suppurativen Seite anzusiedeln. Wäre es nicht auch eine gute suppurative Medikation für andere schwerproteinurische Erkrankungen?
Ja, im Prinzip ja. Da gibt es die Duplex-Studie. Die Duplex-Studie ist Sparsentan versus Irbesartan bei der FSGS. Die ist negativ gewesen. Ja, das Signal geht so ein bisschen in die richtige Richtung mit der GFR, aber der Unterschied war nicht signifikant und die Firma Travere beziehungsweise in Deutschland CSL Vifor wird FSGS als Indikation nicht weitertreiben. Nun muss man zur Duplex-Studie sagen, dass die Duplex-Studie retrospektiv, Klammer auf, da ist man immer schlauer, Klammer zu, ein paar Designprobleme hatte. Die haben gefordert, dass man 4 Wochen vorher alle RAS-Blocker absetzt. Damit geht die Proteinurie hoch, das ist schön, ich kann mehr Patienten randomisieren, aber dadurch kriege ich Unruhe ins System, das ist schlecht. Problem Nummer 2, die wollten eigentlich die primäre FSGS haben, also höher proteinurische Patienten haben, aber in der Realität wahrscheinlich sehr viel sekundäre FSGS behandelt, insbesondere Adipositas, also assoziierte FSGS, sodass das möglicherweise die Studie sehr verwässert hat. Ob das die ganzen Erklärungen sind, sei mal dahingestellt. Es gibt, und das finde ich sehr auffällig, es gibt eine ähnliche Situation von den SGLT2-Hämmern. SGLT2-Hämmer bei IgA-Nephropathie sehr gut wirksam, bei FSGS kein signifikantes Signal. Ich glaube, das hängt mit diesem vermaledeiten Krankheitsbild namens FSGS zusammen. Und möglicherweise müssen wir da eben viel besser Subgruppen homogenisieren, um Behandlungseffekte zu sehen.
Ja, okay, also das heißt, das ist jetzt mal das Musterbeispiel, wie es nicht perfekt ist. Und dann muss man gespannt sein, ob der ein oder andere sich vielleicht nachfolgend dann doch traut, die Substanz nach der Zulassung möglicherweise auch bei einer anderen GN einzusetzen. Klammer auf, sicherlich kein billiger Versuch, Klammer zu. Aber das muss man sicherlich lernen, ja?
Ja, könnte ein Regress werden. Da wäre ich relativ vorsichtig und zurückhaltend.
Ja, ja. Jetzt haben wir ja im letzten Jahr noch was weiteres Wichtiges gelernt, weil in CJSON kamen ja Daten aus der Radar Registry in UK. Und das eindeutige Resultat, das man ja sagen muss, daraus ist ja, dass es die vielfach gefühlte gute Proteinurie nach dem Motto IgA-Nephritis, der Patient hat nur noch 550 Milligramm Proteinurie, dass es das nicht gibt, sondern man hat auch mit niedrigerer Proteinurie eine wirklich gute Chance, am Ende Dialysepatientin zu werden. Deswegen die Frage, wie bringen Sie das denn zusammen? Ich meine, wir haben das Problem, dass wir nach wie vor in den Studienkonzepten mit viel höherer Proteinurie einsteigen. Das ist auch so ein bisschen natürlich am Ende dann die Konsequenz, dass die meisten oder viele sagen, na ja, gut, also wenn die Proteinurie unter diesem Cut-off ist, dann muss ich vielleicht gar nichts tun. Aber eigentlich müsste sich das Vorgehen und die Behandlung der IgA-Nephropathie ja mit diesen Daten dramatisch ändern.
Großes Dilemma haben wir jetzt. Also, erstens haben wir in den 2021er Leitlinien gesagt, Proteinurie unter 1 Gramm pro Tag senken bei IgA-Nephropathie ist das erklärte Ziel. Jetzt korrigieren wir uns 3 Jahre später und sagen, eigentlich möchte ich eine Vollremission haben. Also keine Proteinurie, weniger als 0,3 Gramm pro Tag. Ich möchte eine stabile GFR haben. Und ich möchte, und das dürfen wir auch nicht vernachlässigen, im Idealfall auch ein Verschwinden der Hämaturie sehen. Das ist das, was ich als Vollremission sehe bei IgA-Nephropathie und das werden wir in Zukunft hinkriegen können mit den neuen Therapien, die da kommen. Das Dumme und das Dilemma ist, dass natürlich alle Zulassungsstudien dem 2021er Leitlinien gefolgt sind und haben gesagt, wir rekrutieren nur Patienten mit mehr als 1 Gramm pro Tag Proteinurie. Damit sind alle neuen Medikamente zumindest in Deutschland, auch nur für diese Patienten zugelassen. Obwohl ich eigentlich sehr gerne inzwischen auch den Patienten mit 0,8 Gramm pro Tag Proteinurie entsprechend behandeln würde. Also da haben wir uns selber ein Dilemma geschaffen, aus dem wir erstmal nicht rauskommen. Ich glaube, die Radar-Daten sind plausibel. Wir sehen übrigens etwas ganz Ähnliches auch in Deutschland in der GCKD-Kohorte. Die haben wir gerade untersucht, wo auch eine geringere Albuminurie, die haben wir da gemessen, ganz klar mit vermehrten Fällen von Nierenversagen einhergeht. Und das ist ja eigentlich auch logisch. Damit brauchen wir neue Therapien und bessere Therapien auch für die Patienten, die wir bisher immer als Niedrigrisiko angesehen haben. Und diese Therapien haben wir erstmal. Wir haben Supportivmaßnahmen und wir können die hochtitrieren. Und ich möchte nochmal betonen, wir können hochtitrieren und es spricht überhaupt nichts dagegen, einen Angiotensin-Rezeptorblocker mal auszureizen und vielleicht sogar ein bisschen überzudosieren. Wir kennen alle die alten Studien, wo beispielsweise Candesartan bis auf 124 Milligramm hochdosiert worden ist oder 132 Milligramm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber 4-5-fach über die erlaubte Dosis hinaus, das hat einen dramatischen antiproteinurischen Effekt und der Blutdruck hat sich bei der Mehrzahl der Patienten gut gehalten darunter. Also ja, wir können etwas tun bei diesen Patienten und sollten das tun. Ich rede jetzt über die mit Proteinurie unterm Gramm. Und die andere Konsequenz, die ich zumindest für mich persönlich ziehen würde, ist, ich glaube, wir müssen sehr viel aggressiver mit der Biopsiepolitik werden. Alle neuen Medikamente erfordern die Diagnose einer IgA-Nephropathie. Es gibt kein, auch das war eine Frage gestern Abend, es gibt keine alternative, nicht-invasive Möglichkeit, eine IgA-Nephropathie zu sichern. Und ich war vor 3 Wochen an der Mayo-Klinik eingeladen und war absolut fasziniert, dass in deren IgA-Kohorte dass Kinpeygo bei 10-15% der Patienten verschrieben wird, die einen suspected IgA nephropathy haben. Die haben keine Biopsie bekommen und bekommen ein sehr teures Medikament ohne Biopsie. Wie das die amerikanischen Krankenkassen sehen, möchte ich gar nicht wissen. Ich würde sofort mit einem Regress kommen, wenn nicht mal die Biopsie gesichert ist, gelaufen ist. Und das andere ist, dass ich argumentieren würde, wir haben in der Vergangenheit und die Amerikaner noch viel mehr als wir immer gesagt, naja, wenn ich da so einen habe mit 0,6 Gramm pro Tag Proteinurie und dann mache ich eine Biopsie, dann finde ich eine IgA-Nephropathie, dann gebe ich dann einen RAS-Blocker. Dazu brauche ich keine Biopsie. Das würde ich auch so machen. Das ist richtig, aber ich kann jetzt mehr machen. Ich kann deutlich mehr machen. Ich kann SGLT2-Hämmer geben. Ich habe neue Möglichkeiten der Therapie. Und ich würde auch bei solchen Patienten drängeln, dass man bioptisch klärt, was ist die Diagnose. Und man erlebt eine Menge Überraschungen dabei, auch wenn man vorher ganz klar gemeint hat, das ist eine IgA-Nephropathie.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe jetzt vor kurzem auch zwei Patienten, die einfach wirklich eine hohe Proteinurie hatten, trotz Diabetes biopsieren lassen. Und die hatten auch noch eine IgA-Nephropathie. Das darf man wirklich auch nicht vergessen. Hohe, nicht erklärte Proteinurien, auch bei Patienten, die vielleicht eine hypertensive Nephropathie oder eine diabetische Nephropathie schon vorklassifiziert haben, aber vorher noch nie bei einem Nephrologen waren, die können halt auch einfach noch eine zweite Erkrankung haben oder die schon länger in ihrem Leben gehabt haben. Und für die haben wir noch Sachen jetzt im Angebot, sofern man natürlich noch nicht zu viele Narben hat. Aber es ist trotzdem eine Chance, muss man dran denken, die Leute zu biopsieren.
Ja, jetzt gibt's ja inzwischen mehrere Studien, muss man sagen, die sich auch aufs Komplementsystem fokussieren. Und das ist vielleicht nochmal so der abschließende, spannende Part. Da vielleicht nochmal die Frage, wir haben ja schon ein bisschen über die Pathophysiologie philosophiert, schon in der ersten Folge, auch heute so ein bisschen. Wie ist die Vorstellung, dass eine Blockade des Komplementsystems bei der IgA-Nephritis, die ja eigentlich trotzdem keine so wahnsinnig rasant voranschreitende Erkrankung in vielen Fällen ist, sondern eher etwas ist, was über viele Jahre verläuft. Warum hat das Komplementsystem da so eine tragende Rolle?
Naja, also die Hinweise, dass Komplement bei IgA-Nephropathie wichtig ist, sind schon mannigfaltig. Man sieht bei der ganz großen Mehrheit der Patienten C3-Ablagerung. Wir wissen, dass IgA primär über den alternativen Weg Komplement aktiviert. Kleiner Teil hat vielleicht auch noch den Lektinweg angeschaltet, aber die Studie mit einem Lektinweghemmer, dem Nasoplimab, ist abgebrochen worden wegen mangelnder Effizienz. Ich glaube, der heißeste Kandidat, den wir derzeit im Rennen haben, ist Iptacopan, ein Faktor B-Hemmer, ein Small Molecule, was Sie als Tablette nehmen können. Parallel dazu wird ein Antisense-Oligo auch gegen den Faktor B getestet. Das ist ein bisschen noch weiter hinterher. Und dann gibt es noch eine sogenannte Basket-Studie über Ravulizumab, also ein C5-Antikörper. Und die beiden oder die drei zeigen eigentlich konsistent, dass die Proteinurie zurückgeht. Der kleine Wermutstropfen und bisher mit gutem Sicherheitsprofil. Ravulizumab nehmen wir ja schon lange. Das wissen wir, wenn man geimpft ist, dann gibt es ein sehr gutes Sicherheitsprofil. Und auch Iptacopan hat bisher keine Infekthäufigkeit, Häufung oder andere Nebenwirkungen. Der Wermutstropfen, den wir aktuell haben, ist, dass das Iptacopan inzwischen in den USA für die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie zugelassen worden ist. Jahrestherapiekosten $500,000. Damit kommen wir natürlich in ein Preissegment, was meines Erachtens kaum noch finanzierbar ist, denn beim Iptacopan reden wir möglicherweise über eine sehr langfristige Therapie, wie weit man das unterbrechen kann, vielleicht auch Biomarker gesteuert über Urin C5b bis 9, das wissen wir derzeit nicht. Aber wenn eine Therapie auch nur näherungsweise in diesem Preissektor kommt, dann glaube ich, wird es sehr viel Zurückhaltung geben, das einzusetzen. Was sehr schade wäre, weil ich das für einen ganz tollen und auch rasch wirksamen Therapieansatz halte. In der Zukunft könnte ich mir gut vorstellen, dass wir Iptacopan einsetzen würden, wenn ich zum Beispiel in der Biopsie sehe, da sind sehr viel entzündliche Veränderungen und da ist viel C3 da, dann nehme ich Iptacopan und bridge damit sozusagen den Zeitraum, bis ich mit einem B-Zell-Inhibitor oder Modulator, also einem APRIL oder BAFF-Hämmer oder CD38-Antikörper, bis ich damit den Nachschub an Antikörperproduktion unterbinde. Aber diesen Zeitraum kann ich sehr rasch damit überbrücken. Nur wenn das Ganze so teuer ist, dann wird man da natürlich sehr zurückhaltend sein.
Und ich meine, es gibt die Lauertaxe dafür in Deutschland auch schon. Die liegt bei 27.600 oder so im Monat. Ja, also das ist heftig tatsächlich.
Ja. Also ich hoffe, dass da noch Bewegung in den Preis reinkommt. Natürlich ist der Markt für IgA-Nephropathie potenziell sehr groß, aber er kann eben sehr klein werden, wenn man so sehr hochpreisig wird.
Jetzt wurden ja vor kurzem die Zwischenergebnisse für die Phase 3 der Applaus-IgAN-Studie, also eben wo das Iptacopan untersucht wird, präsentiert, und es sind sehr interessant, weil das auch als Add-on zu SGLT2-Inhibitor untersucht wurde. Können Sie da vielleicht jetzt nochmal genauer was dazu sagen, wie diese Zwischenergebnisse aussehen und wann da die finalen Daten zu erwarten sind?
Ja, also derzeit sind alle laufenden Studien so, dass es nach einer 9- bis 12-monatigen Therapiezeit gibt es eine Zwischenauswertung und dann wird nur Proteinurie angeguckt. Nichts anderes, und die dürfen auch nichts anderes. Wir alle wollen gerne wissen, wie sieht's denn jetzt mit der GFR aus und was passiert denn da? Das dürfen die Firmen noch nicht auswerten, um die Studie sozusagen nicht zu entblenden. Die regulatorischen Behörden, also FDA und EMA, sagen, wenn in der Zwischenauswertung ein Proteinuriesignal da ist, dann geben wir euch eine Conditional Approval, eine vorläufige Zulassung, und dann dürft ihr schon auf den Markt kommen oder das vorbereiten. Aber bitte zeigt uns nach 2 oder 3 Jahren dann den GFR-Verlauf, denn ganz klar, am Ende des Tages interessiert mich Proteinurie eigentlich nicht, sondern die GFR interessiert mich. Das ist aber ein Studiendesign, was jetzt ganz viele übernommen haben, was dazu geführt hat, dass Firmen deutlich interessierter dran sind, Studien zu machen, weil man eben nicht mehr auf Eintritt der Dialyse oder sowas warten muss, was 5 bis 10 Jahre dauert. Und diese Zwischenauswertung für Iptacopan hat gezeigt, dass die Proteinurie 30-40% runtergeht, dass das gut verträglich ist und dass das Urin C5b bis 9 abrupt auf 0 runtergeht. Als sehr guter Weg, wie man Therapieadhärenz monitoren kann. Nimmt mein Patient die Tablette oder nicht? Das ist alles, was wir bisher wissen. Und mehr dürfen wir nicht wissen und mehr darf die Firma auch nicht sagen, weil eben die Applaus-Studie noch weiterläuft. Ich glaube, die ist Ende nächsten Jahres fertig.
Dann haben wir jetzt sozusagen einen schönen Bogen gespannt, und jetzt haben wir demnächst ganz viele dieser Medikamente, erwarten natürlich auch aufgrund von solchen Zwischendaten, und so war es jetzt zumindest mal mit den vorausgehenden Substanzen, dass wahrscheinlich auch die GFR entsprechend moduliert wird und der GFR-Abfall gebremst wird. Jetzt werden wir mal die Kosten außen vor lassen, und das müssen wir ja, weil wir sind ja sozusagen natürlich auch für die Kosten verantwortlich, aber wir sind natürlich auch unseren Patientinnen und Patienten und einer Therapie verpflichtet, und irgendwann wird wahrscheinlich fast alles zum Generikum werden oder alles zum Generikum werden. Wie machen wir denn dann die Therapie jetzt in den nächsten Jahren? Ja, Statttherapie ist ja, glaube ich, gesetzt. RAS-Blockade, SGLT2-Hämmer. Oder gehen wir gleich mit dem Endothelin-Rezeptor-Antagonisten rein? Und was geben wir dann als nächstes dazu? In welchem Abstand?
Ja, haben wir noch ein paar Stunden Zeit?
Auf jeden Fall.
Also ganz klar, RAS-Blocker rein. Beim höhergradig proteinurischen Patienten und wenn es die Kassen übernehmen und die Proteinurie über einem Gramm pro Tag liegt, finde ich, spricht auch nichts dagegen, gleich sofort mit dem Sparsentan reinzugehen. Letztlich, jeder Milliliter GFR, den ich verloren habe, der ist irreversibel verloren. Und wenn ich die Wahl hätte, als Patient ein Medikament zu nehmen, was mir 2,8 Milliliter GFR-Verlust pro Jahr bereitet, versus 3,8, dann würde ich die 2,8 deutlich lieber sehen. Punkt 1. Mhm. Punkt 2, das allein wird nicht reichen. Und ich würde auf jeden Fall heute, wenn die Proteinurie da ist, sofort zum Nefecon greifen. Und das ist ein grundlegender Paradigmenwechsel. Früher haben wir ja gerne erst supportiv optimiert und dann haben wir uns gefragt, ob wir ein Steroid nehmen. Mehr aus Sorge vor dem Steroid und dessen Nebenwirkungen. Jetzt sollten wir das Ganze umdrehen. Wir haben Medikamente, haben wir gerade diskutiert, die Nebenwirkungen haben, die aber durchaus vertretbar aus meiner Sicht sind, die wirksam sind. Und dann sollten wir es nicht drauf ankommen lassen, dass mein Patient vor meinen Augen GFR verliert. Das ist Punkt 1. Wie das Iptacopan dann einzuordnen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Diskussion. Wie gesagt, könnte ich es mir vorstellen, wenn ich viel entzündliche Aktivität sehe in der Biopsie, dass ich dann und Komplementablagerungen sehe, dass ich dann eher das Iptacopan einsetze. Und auch das ist ein Paradigmenwechsel, wo ich der Biopsie Gewicht beimesse. Bisher würde ich argumentieren, alles, was wir so an Diskussionen in der Vergangenheit gehört haben, ist relativer Unsinn. Es ist immer argumentiert worden, ich sehe in der Biopsie viel entzündliche Veränderungen und dann optimiere ich erstmal die Supportivtherapie. Und weil ich vor 6 Monaten oder 12 Monaten Entzündung gesehen habe, nehme ich dann ein Steroid. Das ist doch Quatsch. Das ist rationell nicht vertretbar. Ich weiß doch 6 Monate später nicht, wie meine Biopsie aussieht. Jetzt habe ich die Chance, basierend auf der Biopsie, eine Woche später eine Therapie zu initiieren. Ich glaube, und das macht das Ganze noch mal komplexer, aber ich glaube, der allerspannendste Moment wird kommen, wenn wir entweder APRIL-Hämmer-Antikörper, Sibeprenlimab oder Sigakipat kriegen oder die Art irgendeins der Acizeps. Telitacicept, Atacicept, Povetacicept. Das sind Medikamente, die meines Erachtens am nächsten an einer Kausaltherapie sitzen, weil ich damit die Produktion insbesondere offenbar vom galaktosedefizienten IgA reduziere. Und damit sieht man in einem beeindruckenden Maße Vollremissionen der Erkrankung inklusive Verschwinden der Mikrohämaturie. Das heißt, in meinem kleinen Weltbild CKD-Therapie sofort und immer. Und da gehört ein SGLT2-Hämmer dazu, das Sparsentan dazu oder ein RAS-Blocker dazu. Das Nefecon, wenn ich viel Entzündung sehe, vielleicht mit Iptacopan zusammen. Aber dann abwarten, dass ich das Immunsystem so moduliere, dass ich den Nachschub unterbinde. Mit Anti-APRIL, mit einem Acizept. Oder aber mit dem CD38-Antikörper, dem Felsartamab, was auch ganz toll aussieht in den klinischen Studien.
Jetzt haben Sie damit meine Frage, die ich eigentlich als nächste stellen wollte, schon ein bisschen vorab beantwortet. Aber ich wollte es trotzdem noch mal betonen. Also diese 3-monatige Risikostratifizierung, die wir eigentlich bis jetzt immer vorgenommen haben, die ist vom Tisch, oder? Also wir gehen direkt rein, weil Entzündung schreitet voran, macht Narben, macht Chronifizierung und GFR-Verlust.
Ich würde das genau so sagen. Das ist natürlich persönliche Meinung und das wird auch nicht so in den Leitlinien stehen. Aber vom Konzept her macht es für mich deutlich mehr Sinn, am Anfang möglicherweise überzutherapieren. Aber dafür jedes Nephron zu erhalten, was ich erhalten kann, als dass ich langsam etwas aufbaue aus Sorge vor Nebenwirkungen, aus Sorge für Kosten, aus was weiß ich was für Sorgen und damit aber riskiere, dass ich irreversibel 10 Milliliter GFR verloren habe und dieser Patient in 5 Jahren statt in 10 Jahren an die Dialyse kommt. Ich glaube, das kann man auch einem Kostenträger plausibel machen, dass die Kosten, und das haben wir gerade in der Lancet-Arbeit sehr eindrücklich gesehen, und das ist auch das, was ich immer schon allen gesagt habe, wenn ich einen Diabetiker habe, der an die Dialyse kommt, dann ist das ein Drama. Aber die Lebenserwartung eines Dialysepatienten mit Diabetes liegt bei 5 Jahren, wenn man den alten Eberhard-Ritz-Daten glaubt. Und das tue ich absolut. Die Lebenserwartung eines IgA-Nephropathie-Patienten an der Dialyse bewegt sich in Jahrzehnten mit Transplantniere und Dialyse und so weiter. Und diese Patienten haben eine gesteigerte Mortalität, aber deutlich, deutlich, deutlich weniger als die eines Diabetikers. Das heißt, unter einem ökonomischen, sozioökonomischen Gesichtspunkt ist der IgA-Nephropathie-Patient, der an die Dialyse muss, der ultimative GAU. Da habe ich Kosten, die unendlich sind. Und unter dem Aspekt kann man, glaube ich, sehr viel Kosten für eine teure Therapie relativ gut begründen. Mal abgesehen natürlich davon, dass die größte Sorge eines jeden IgA-Nephropathie-Patienten ist, ich muss an die Dialyse. Also diese psychologische Belastung mal ganz außen vor.
Ich glaube, das ist völlig klar. Die spannende Frage für mich, die so ein bisschen im Hintergrund steht, ist, wie unser Gesundheitswesen und unsere Kostenträger da drauf gucken, denn man könnte sich ja auch vorstellen, um mal so ein Worst Case zu generieren, dass, und ich kenne jetzt den Zulassungstext vom Filspari tatsächlich nicht genau, aber das ja möglicherweise da steht on top oder der supportiven Therapie, und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ein Kostenträger auch einen Regress einfordern könnte, wenn man nicht vorher unter dem RAS-Blocker gezeigt hat, dass eben die Remission nicht eintritt, und das Gleiche gilt dann sozusagen auch für die nachfolgenden Therapien. Sehen Sie da ein Risiko und ein Problem, das wir bewältigen müssen?
Nein. Also ich habe den Zulassungstext vor mir. Im Zulassungstext wird drinstehen, ist zugelassen für die IgA-Nephropathie mit einer Proteinurie über 1 Gramm pro Tag. Punkt. Das ist natürlich etwas ganz Wichtiges, weil ich damit völlig sonnenklar sage, ich darf das geben am Anfang. Ja. Anwendungsgebiet, ich lese es mal, nächste Woche kann es jeder lesen, Filspari wird angewendet zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer IgA-Nephropathie mit einer Ausscheidung von Eiweiß im Urin von größer gleich 1 Gramm pro Tag oder einem Protein-Krea-Quotienten im Urin von größer 0,75 Gramm pro Gramm. Klammer zu, Punkt. Da steht nicht nach dem, da sind keine Bedingungen dabei.
Ja, was ein Riesenvorteil ist natürlich. Ja.
Das ist ein großer Fortschritt. Ja, ich hätte natürlich das Filspari auch gerne für den Patienten mit 0,5 Gramm oder 0,7 Gramm Proteinurie pro Tag gehabt. Aber ich glaube, das werden wir erstmal so akzeptieren müssen. Interessanterweise hat die FDA das Filspari noch liberaler zugelassen. Nee, oder ist es das Kinpeygo? Ich komme jetzt selber gerade durcheinander. Eins von beiden ist in den USA komplett ohne Restriktion zugelassen.
Ich glaube, Kinpeygo hat keine Proteinuriegrenze mehr, soweit ich weiß. Ja.
Kinpeygo in den USA ohne Proteinuriegrenze zugelassen. Bei uns wird es mit größter Wahrscheinlichkeit 1 Gramm pro Tag sein. Das kommt jetzt gerade raus.
Sie haben es ja jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. Wenn wir jetzt so gegen Ende unserer Folge nochmal den Ausblick wagen, werden wir in 10, 20 Jahren deutlich weniger End-Stage Renal Disease durch IgA-Nephropathie sehen?
Jein. Ja, werden wir. Aber wir haben genug Patienten mit einer IgA-Nephropathie, die mit einer GFR von 20 erstmalig vorstellig werden. Da gebe ich mich keinen Illusionen hin. Wir werden auch in der Zukunft den Patienten sehen, der nichts gemerkt hat, wo niemand was gemerkt hat oder wo Befunde nicht wahrgenommen worden sind. der quasi präterminal aufschlägt, den werde ich mit all diesen tollen Therapien nicht mehr retten können. Ich denke aber, dass wir 70-80% der Patienten gut behandeln werden können. Und damit glaube ich, dass wir in der Zukunft deutlich weniger Patienten mit einer IgA-Nephropathie an der Dialyse sehen werden. Und aus meiner Sicht ist die große Frage, die sich die Krankenkassen stellen wollen, sind sie bereit dafür, heute zu investieren, um in 10 Jahren die Ernte einzufahren, in Anführungsstrichen? Oder gucken sie heute auf die Kosten und verweigern diese teuren Therapien, mit welchen Gründen auch immer? Das wäre meines Erachtens kurzsichtig, aber manchmal ist das nicht von Logik geprägt.
Ja, richtig. Das ist ein gutes Schlusswort. Aber wir sind sehr glücklich, dass Sie da weiter mitwirken, dass es eben in die richtige Richtung geht auf dem Gebiet und dass Sie sich immer noch so mit Herzblut für die Nephrologie engagieren, so viele Wochenstunden Ihres Wissens damit mit einbringen. Und es war eine ganz tolle Podcast-Folge wieder heute, finde ich. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie wieder unser Gast waren. Und genau, freue mich, dass man Sie auch in Zukunft bei Veranstaltungen noch weiterhin sehen kann und Sie da so aktiv sind.
Sehr gerne und herzlichen Dank.
Dankeschön, Herr Flüge. Alles Gute, bis demnächst.
Danke und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.